Die sechs Paramitas, Teil 5, Dhyana, meditative Konzentration. Ich orientiere mich in diesem Vortrag auch diesmal wieder an Gampopas Juwelenschmuck der Befreiung. Bevor ich zur eigentlichen Untersuchung von Dhyana, der meditativen Konzentration, komme, werde ich mich auch hier zunächst mit den Fehlern einerseits und den Qualitäten andererseits der meditativen Konzentration beschäftigen. Gampopa führt aus, dass wenn man nur die ersten vier Paramitas übt, also diejenigen, über die ich in den letzten Vorträgen gesprochen habe, nämlich Dana, Gebefreude, Shila, Ethik, Kshanti, Geduld und Virya, Tatkraft. Wenn man nur diese übt, nicht aber Meditation, dann kommt es, so sagt er, zu Aufgewühltheit, zu innerer Unruhe. Und diese störenden Gefühle schlagen Wunden in den Geist. Eine etwas blumige Ausdrucksweise auf jeden Fall, kommt unser Geist nicht zur Ruhe. Und wenn der Geist nicht in Ruhe ist, nun, dann ist auch nicht die meditative Konzentration da. Und ohne diese kann auch keine Weisheit entstehen. Außerdem führt Gampopa aus, dass ohne Meditation keine übersinnliche Wahrnehmung stattfindet. Mit anderen Worten, wir sind auf die sinnliche Wahrnehmung zurückgeworfen. Und wenn keine übersinnliche Wahrnehmung da ist, so entsteht auch kein Nutzen für die fühlenden Wesen. Ich komme doch mal auf den Ausdruck keine übersinnliche Wahrnehmung zurück. Ohne Meditation sei keine übersinnliche Wahrnehmung möglich, also nur sinnliche Wahrnehmung. Sinnliche Wahrnehmung bedeutet hier mit den sechs Sinnen, die im indischen Raum üblich sind, zu betrachten. Also das sind die fünf Sinne, die wir auch kennen, nämlich sehen, hören, fühlen, riechen und schmecken, und als sechster Sinn das Denken. Wenn wir also nicht meditieren, dann sind wir auf die fünf Eingabesinne, fühlen, hören, riechen, schmecken und hören, zurückgeworfen und auf das Denken, das dieses verarbeitet. Das ist die normale Art, wie wir im Westen wissenschaftlich vorgehen. Das heißt, wir bleiben bei unseren Sinneseindrücken und verknüpfen diese gedanklich. Kommt dann keine Meditation dazu, so besteht laut Gampopa kein Nutzen für die fühlenden Wesen. Beziehungsweise man könnte sagen, nur ein relativer Nutzen. Unsere westliche, wissenschaftliche Art führt dazu, dass wir tausend Dinge hier haben, was ganz charakteristisch für unsere konsumistische Gesellschaft ist. Tausende von Dingen, aber keinen wahren Nutzen für die fühlenden Wesen. Jedenfalls nichts, was auf spiritueller Ebene ihnen nutzt. Und so kommt Gampopa folgerichtig zu dem Schluss: Ohne Meditation wird sich die analytische Erkenntnis nicht einstellen. Das könnte uns als Widerspruch erscheinen. Denn unter analytischer Erkenntnis verstehen wir gewöhnlich Vorgänge unseres Denkens. Und die können sehr wohl ohne Meditation stattfinden. Das ist ja gerade das, was, wie ich eben ausführte, die westliche Wissenschaft als typisch annimmt, nämlich wir haben messbare Ergebnisse, die Sinneseindrücke, und wir verknüpfen diese gedanklich. Das ist analytische Erkenntnis im westlichen Sinn, nicht jedoch im buddhistischen Sinn. Eine analytische Erkenntnis ist hier ohne Meditation nicht möglich. Es stellt sich die Frage, ob daher analytische Erkenntnis tatsächlich die angemessene Übersetzung dessen ist, was Gampopa als Shesrab auf Tibetisch übersetzt. Häufig wird dieser tibetische Ausdruck auch mit Weisheit übersetzt. Weisheit im Sinne von Pranya. Pranya ist die Weisheit, die wir im Buddhismus kennen, die eben auch das sechste Parameter ausmacht. Also hier haben wir demnach das fünfte Parameter, Jhana, als notwendiges Bindeglied zwischen den ersten vier, über die ich die vergangenen Male sprach, und dem, was Buddhismus als Weisheit, als Pranya bezeichnet, dessen höchste Ausprägung Erleuchtung ist. Dies bedeutet, dass man zur Erleuchtung und auch nicht zu Pranya, zur höchsten Weisheit, kommen kann ohne Meditation. Auch in diesem Sinne macht es deutlich, dass der dreifache Pfad des Buddhismus, Sila, Samadhi, Pranya, notwendigerweise, um Pranya, um Weisheit zu erreichen, Ethik voraussetzt und Samadhi, nämlich meditative Konzentration. Das also war die negative Betrachtung, was bei Fehlen meditativer Konzentration der Fall ist. Das heißt also, wenn wir nicht meditieren, kommen wir über eine bestimmte Stelle nicht weiter und erreichen nicht das, was wir als Pranya, als Weisheit bezeichnen können. Schauen wir es uns umgekehrt an. Wenn wir basierend auf diesen ersten vier Parameters auch das fünfte, Meditation üben, dann erreichen wir analytische Erkenntnis oder, besser ausgedrückt, Weisheit, Pranya. Dann erreichen wir Geistesruhe. Dann werden störende Gefühle beseitigt. Das bedeutet, wir können die Dinge so sehen, wie sie wirklich sind. Und das wiederum bedeutet, wir haben den Schritt zu Stromeintritt gemacht. Das heißt, wir können unsere Bodhisattva-Natur entwickeln. Was nun macht diese meditative Konzentration aus? Es sind im Wesentlichen drei Punkte, nämlich erstens das Vermeiden von Ablenkung, zweitens das Unterbinden von Gedanken, und drittens, das Überwinden von Zerstreuung. Ich komme zum Punkt 1, der Vermeidung von Ablenkung. Was sind ablenkende Dinge? Was ist das, was uns im täglichen Leben auffühlt, uns innere Unruhe gibt? Nun, es sind im Prinzip unser Partner oder unsere Partnerin, unsere Kinder, wenn wir denn welche haben, unser Besitz natürlich, die Sorgen um den Besitz, den Erwerb und den Erhalt des Besitzes und schließlich die Umgebung, in der wir wohnen, das heißt unser soziales Umfeld. Natürlich auch klimatisches Umfeld und so weiter, alles was dort mit reinspielt. Also Partner, Kinder, Besitz, Umfeld. Und was sind die Ursachen für diese Aufgewühltheit? Nun, da gibt es einmal Anhaftung an fühlende Wesen. Besonders eben bei der Ausrichtung Partner und Kinder. Dann gibt es außerdem Anhaftung an Besitz. Dieser Besitz kann aus Nahrung bestehen, er kann aus Geld bestehen, er kann aus jeden anderen sachlichen Dingen bestehen. Und außerdem gibt es dann noch die Möglichkeit der Anhaftung an Reputation, an Ruhm, an Anerkennung. Mit anderen Worten, Anhaftung ist die Ursache der Aufgewühltheit. Anhaftung an fühlende Wesen, Anhaftung an Besitz und Anhaftung an Reputation. Was aber sind die Nachteile dieser Aufgewühltheit, die das Gegenteil von meditativer Konzentration ist? Nun, wenn wir aufgewühlt sind, so sind Körper, Rede und Geist in Unruhe. Indem sie in Unruhe sind, können sie nicht moralisch gefestigt werden. Störende Gefühle beherrschen einen. Nicht wir beherrschen dann die Gefühle, sondern die Gefühle beherrschen uns. Und um dies zu verarbeiten, neigen wir zum Plappern. Wer viel plappert, wer viel redet, wird von störenden Gefühlen beherrscht, dessen Körper, Rede und Geist ist nicht ausgerichtet, da nicht moralisch genügend gefestigt. Er ist weit entfernt von jeder Konzentration, schon gar von meditativer Konzentration. Um diese Ablenkung durch Partner, Kinder, Umgebung und Besitz zu vermeiden, hilft es, sich zurückzuziehen, abzusondern. Das ist ein Grund, weswegen wir als Buddhisten uns immer mal für Retreats zurückziehen, was natürlich nur ein kurzer zeitlicher Rückzug ist. Je länger ein solches Retreat ist, desto besser. Ich neige dazu, mich einmal im Jahr für 1 bis 2 Wochen in ein Solitary zurückzuziehen. Also nicht mal einmal mit anderen Buddhisten zur gemeinsamen Meditation und Austausch, sondern wirklich ganz in Einsamkeit, in eine Klausur. Traditionell war es so, in Asien, dass Buddhisten sich zurückgezogen haben für 3 Jahresretreate. Ein Retreat von 3 Jahren Dauer. Gut, davon sind die meisten von uns sicher ziemlich weit entfernt. Also typisch ist, sich abzusondern, zurückzuziehen, um eben die nötige Freiheit von weltlichen Belangen zu haben. 3 Dinge unterstützen unsere Neigung, uns abzusondern, uns zurückzuziehen. Das ist erstens der höchste Respekt für die Buddhas. Buddha selbst hat uns das gelehrt, uns zurückzuziehen, zum Beispiel in die Waldeinsamkeit. Haben wir höchsten Respekt dafür, wie uns der Buddha gezeigt hat, wie man in meditative Konzentration kommen kann, dann ist das natürlich eine ganz besondere Qualität, eine ganz besondere Grundlage dafür, diesen Rückzug, diese Absonderung auf uns zu nehmen. Das zweite ist, dass wir unzufrieden sein können mit Samsara. Das heißt also, mit der Alltagswelt, mit dem Mundänen, mit dem, was wir auch im Lebensrat zyklische Existenz nennen. Und drittens, eine weitere Grund für diese Absonderung ist, dass wir erfahren haben, dass das Ruhen im meditativen Gleichgewicht in Phasen eines solchen Rückzugs immer besser wird. Das also war der erste Punkt, Ablenkung vermeiden. Ich komme jetzt zum zweiten Punkt, Gedanken unterbinden. Und das ist natürlich konsequenterweise der zweite Schritt von Absonderung. Ich sondere mich ab, um von außen keine störenden Momente der Aufgewühltheit zu bekommen, Partner, Kinder, Umgebung, Besitz. Und nun geht es darum, dass man konsequenterweise auch von den innerlichen Bedrohungen befreit ist. Auch hier werden 3 innerliche Bedrohungen gesehen und sie werden als Maras bezeichnet. Maras sind Übel, so etwas wie innere Versucher teilweise, also Elemente, die in uns sind und uns stören. Es sind diese vier Maras, die uns dabei bedrohen, nämlich der Klesha-Mara, der Skanda-Mara, der Mrityupati-Mara und der Devaputra-Mara. Das sind natürlich lauter komische Worte. Sehen wir so uns die Reihe nach an. Da ist zunächst der Klesha-Mara. Klesha heißt Befleckungen. Was sind die Befleckungen unseres Geistes? Nun, es sind bekanntlich Gier, Hass und Verblendung. Also nachdem wir uns äußerlich zurückgezogen haben, müssen wir an dieser wichtigen inneren Bedrohung, nämlich das Aufkommen von Gier, Hass und Verblendung, arbeiten. Und dazu dient die meditative Konzentration. Das zweite ist die Beherrschung des Skandamaras. Hierbei geht es darum, in uns die Bedingungen zu schaffen, was im Falle der Wiedergeburt, jetzt meine ich die wirkliche physische Wiedergeburt nach dem physischen Tod, für uns wichtig ist. Ist in uns also noch eine negative Kraft, die Skandamara genannt wird? Da, wenn wir also noch ein gewöhnliches, ein nicht besonders hochentwickeltes Wesen sind, so gelangen wir aufgrund früherer negativer Handlungen, aufgrund schlechten Karmas, in verschleierte Geisteszustände der nächsten Existenz. Hier arbeiten wir also ganz bewusst daran, unser negatives Karma aufzuarbeiten. Nicht indem wir positives Gegenkarma schaffen, sondern indem wir in der meditativen Konzentration uns von den geistigen Verschleierungen dieses Karma befreien. Das war der zweite Mara, der Skandamara. Dann haben wir den Mrityupati Mara. Der wird als Herr des Todes bezeichnet. Auch da geht es also um Tod und Wiedergeburt. Denn wenn wir unser Bewusstsein nicht so weit in meditative Konzentration in Griff bekommen haben, dass wir das, was hier Herr des Todes ist, nicht beherrschen, dann beherrscht es uns. Das heißt, wir haben, so die tibetische Auffassung, nach unserem Tod keine Kontrolle über die Ereignisse. Wir haben keine Kontrolle über die Ereignisse, die beim Tod geschehen, im Bado, im Zwischenzustand. Das wird dazu führen, dass wir nicht gezielt einer besseren Wiedergeburt oder einer Wiedergeburt in menschlichen Ebenen entgegengehen können. Also auch dieses gelingt durch meditative Konzentration zu überwinden, dass wir nicht im Todesfall irgendwo hingelangen, wo wir nicht hingelangen wollen, sondern dass wir gewissermaßen auch in diesem Todesmoment oder besser gesagt im Todesprozess steuernd darauf hinwirken können, was unsere nächste Existenz wird, wie und unter welchen Umständen wir wiedergeboren werden. Und dann gibt es viertens den Devaputra Mara. Hier geht es an Anhaftungen an verschiedene Ebenen, aus denen bedingte Existenz entsteht. Ich sehe das im Zusammenhang mit dem dritten Punkt. Ich sehe das so, dass hier eben angespielt wird auf die verschiedenen niedrigeren Bereiche, in denen man geboren werden kann, also als Preta, sogenannter Hungergeist, als Höllenbewohner in ganz schrecklichen Umständen oder als eine Wiedergeburt animalischer Natur. Also auch dieses könnten wir hierdurch überwinden. Das ist der zweite Punkt, das war Gedanken unterbinden. Nach dem ersten Punkt Ablenkung vermeiden. Der dritte Punkt ist dann die Überwindung von Zerstreuung. Und die Überwindung durch Zerstreuung geht damit einher, welche Art von Meditation wir üben. Wir sollen also hier ganz gezielt Gegenmittel gegen negative Geisteszustände anwenden. Angenommen, wir leiden unter Begierde. Dann überwindet man diese, indem man Gegenmittel gegen Begierde in der Meditation einsetzt. Es ist dies die Kontemplation des Abstoßenden. Zwei Dinge werden hier insbesondere genannt, nämlich die Kontemplation der 36 unreinen Substanzen des Körpers und die Leichenfeldbetrachtungen. Ich selbst bin der Meinung, dass es als Gegenmittel für Begierde durchaus hilfreich wäre, zum Beispiel, wenn die Begierde sexueller Natur wäre, über den Verfall von Schönheit durch Alter zu meditieren. Oder wenn die Begierde nach Nahrung da sei, über das, was Nahrungsaufnahme auch bedeutet. Da kann man nach innen gehen, die Verdauungsprozesse sich ansehen, oder man kann nach außen gehen, die Nahrungsmittelproduktion ansehen und all das Negative reflektieren, was dort eben geschieht. Das ist der erste Punkt unter Zerstreuung überwinden, nämlich Gegenmittel gegen Begierde. Dann könnte natürlich auch als besondere Gefahr für unseren Geist eben nicht Begierde, sondern Zorn da sein. Ist Zorn das Problem? Dann empfiehlt sich die Metta-Bhavana, also die Entfaltung von Freundlichkeit, oder die Karuna-Bhavana, die Entfaltung von Mitgefühl. Ist nicht Begierde oder Zorn, Abneigung unser Hauptproblem, sondern ist es Ignoranz, dann kann helfen die Kontemplation des bedingten Entstehens. Dies kann zum Beispiel geschehen durch die Sechs-Elemente-Praxis, indem die sechs Elemente Erde, Wasser, Feuer, Luft, Raum und Geist betrachtet werden, oder über das bedingte Entstehen mit 24 Nidanas, also die 12 zyklischen Nidanas aus dem Paticca-Samuppada, aus diesem äußeren Kreis des Bhava-Chakra, des Rades des Werdens, und den 12 progressiven Dynamas, Nidanas, die wir auf dem Spiralpfad durchschreiten. Im Prinzip das, was wir hier in Gelnhausen auf der Wand, auf der Schreinseite aufgemalt haben. Ist Neid unser Problem? Dann geht es darum, die Mauern einzureißen, denn Neid entsteht ja dann, wenn ich etwas haben möchte, was jemand anderem da ist. Also aus der Existenz dieser gedanklichen Mauer zwischen ich und dem anderen. Ziel dieser Meditation ist also die Gleichheit zwischen einem Selbst und den anderen durch die Meditation besser zu erkennen, zu vertiefen, und dieses besteht im Wunsch nach Glück und im Wunsch nach Leidfreiheit, denn das haben wir mit allen Wesen gemeinsam. Ist Stolz unser Problem? Dann empfiehlt es sich, die Perspektive zu wechseln, denn Stolz heißt immer, ich verabsolutiere meine eigene Perspektive und bin der Perspektive des anderen nicht gewahr. Ein Perspektivwechsel ist hier ein sehr guter Ansatz, wie es zum Beispiel durch die Naikan-Übungen gemacht wird. Zum Perspektivwechsel gehört unter anderem bei sich selbst nach dem Negativen, bei den anderen nach dem Positiven zu sehen. Das heißt also, Bekenntnis der eigenen Fehler. Es heißt auch Lob des Guten bei anderen. Also zwei Dinge, die wir uns in unserer siebenfältigen Puja immer wieder angehen. Sollten in etwa alle diese Probleme in gleicher Maße entwickelt sein, also nicht eins dominieren, dann empfiehlt es sich, die Atemmeditation zu machen. Bei der Atemmeditation ist keines dieser Probleme im Vordergrund. Es dient allgemein der Beruhigung. Was nun macht eigentlich meditative Konzentration aus? Es sind im Prinzip drei Charakteristika, die meditative Konzentration ausmachen. Das ist erstens, dass es keinerlei gedanklichen Konzepte gibt. Auch keine Überreste von gedanklichen Konzepten. Wir sind also in dieser Meditation außerhalb jeglicher solcher gedanklicher Konzepte, außerhalb von Ansichten, außerhalb von dem, was mit dem Pali-Wort Ditti beschrieben wird. Ansichten, Teilansichten, die immer nur ein Teil der ganzen Wahrheit erfassen. Jedes Konzept ist lediglich ein Modell, was von der komplexen Wirklichkeit abstrahieren soll. In dem Moment, wo wir uns auf solche Konzepte, auf solche Modelle konzentrieren, sehen wir die Dinge nicht mehr, wie sie wirklich sind. Es ist also notwendig, über diese Konzepte hinauszugehen. Das ist das erste definierende Charakteristikum von meditativer Konzentration. Das zweite ist die Einspitzigkeit. Das heißt, wir sind einspitzig auf das Objekt meditativer Konzentration gerichtet. Das kann der Atem sein, das kann Metta sein, das kann eines dieser 24 Nidana sein, das kann eines der sechs Elemente sein, in dem wir gerade sind. Auf jeden Fall Konzentration auf eine Sache, ohne uns von den vielen anderen dabei ablenken zu lassen. Und das dritte Charakteristikum, es ist non-dual. Es ist also jenseits unseres dualistischen Denkens. Hoch, tief, warm, kalt, gut, schlecht. Es überschreitet diese Dualität. Und damit auch die wichtigste dieser Dualitäten, die unseren Geist verwirren, nämlich die zwischen Ich und Ander. Die meditative Konzentration geschieht gewissermaßen in vier Stufen. Wir bezeichnen sie gewöhnlich als vier Jhanas, vier meditative Vertiefungszustände. Gampopa benennt diese meditativen Vertiefungszustände in den vier Stufen etwas eigenwillig, etwas anders, als wir es vielleicht bisher gewohnt sind, aber durchaus in einer Weise, über die es nachzudenken lohnt. Im ersten dieser meditativen Konzentrationsstufen, das benennt er als gedankliche Analyse. Dort findet also laut Gampopa noch Denken statt. Das zweite benennt er als angenehme Zustände. Nun, wenn wir wissen, dass Gedanken in dieser zweiten Stufe nicht mehr stattfinden, aber neben der Einspitzigkeit des Geistes, Priti, Begeisterung und Sukha, Freude da sind, dann ist es klar, warum hier angenehme Zustände benannt sind. Freude und Begeisterung, Sukha und Priti. Die dritte Stufe nennt er dann Erfrischung durch Freude. Nun, hier ist diese aufbrausende Begeisterung weg. Wir haben deshalb eine ruhige Frische, deshalb Erfrischung durch Freude. Und die vierte Stufe benennt er als meditatives Gleichgewicht. Meditatives Gleichgewicht setzt auch nicht mehr Parteilichkeit voraus. Upekka, Gleichmut. Nun kann man noch fragen, wozu dient diese ganze meditative Konzentration? Wir haben gesehen, sie führt zu Weisheit. Dies bedeutet kurzfristig, es kann uns in die Götterwelt führen. In dem Moment, in dem wir in Dhyana meditieren, in meditativer Konzentration versunken sind, befinden wir uns in der Götterwelt. Und es führt langfristig zur Erleuchtung. Denn nur mit meditativer Konzentration ist die sechste Stufe, Pranya, erreichbar, das sechste Parameter erreichbar. Und dieses Pranya, diese tiefgründige Weisheit, ist das, was letztendlich in Erleuchtung mündet.